von Lieferkette bis HR und macht euch produktiv, effizient und ready to scale. Willkommen zu einer neuen Folge von The Inspiration Gap. Heute mit Maren Urner. Sie ist Neurowissenschaftlerin, Professorin für nachhaltige Transformation in Münster, Bestseller-Autorin und eine der lustigsten, sarkastischsten und gleichzeitig aber auch tiefsten Stimmen, wenn es darum geht, wie Gefühle Politik machen und wie Politik Gefühle macht. Ihre Bücher heißen Schluss mit dem täglichen Weltuntergang, Raus aus der ewigen Dauerkrise und jetzt ganz frisch, radikal, emotional, wie Gefühle Politik machen. Wir sprechen heute nicht nur über Ihr neues Buch, sondern auch grundsätzlich darüber, wie wir in Zeiten von Ohnmacht, Dauerkrise und Alarmismus wieder ins Handeln kommen. Also, positive Vibes versprochen. Willkommen, Maren. Schön, dass du da bist.
Ja, danke dir, Sarah, für die Einladung. Ich freue mich.
Cool. Bevor wir jetzt starten, lass uns mit der allerpolitischsten Frage beginnen, die du auch in deinem Buch stellst. Wie geht's dir?
Ja, mir geht's, ich würde sagen, gemischt. Allein heute hatte ich diverse Gefühlslagen schon. Man muss dazu sagen, bei mir ist jetzt Lokalzeit 17.44 Uhr. Das heißt, der Tag ist nicht mehr ganz jung. Und ich hatte auf jeden Fall schon so eine Nachdenkphase schon, wo ich inhaltlich mich nochmal mit einem anderen Autoren, der ganz viel zum Thema Emotionen gearbeitet hat und weiterhin arbeitet, beschäftigt hat. Dann hatte ich gerade jetzt eben ein Studierendengespräch. Zwischendurch hatte ich noch eine wichtige Unterhaltung mit der Mutter einer sehr guten Freundin von mir, die eine positive medizinische Diagnose bekommen hat. Warum ich das jetzt alles hier so ausbreite, nicht um zu zeigen, wie toll und bunt mein Tag war, sondern um zu zeigen, dass diese Frage, wie geht es dir, die wir häufig im Alltag mit, naja, muss ja oder könnte besser sein oder geht so oder irgendwas dazwischen beantworten, eigentlich die persönlichste und gleichzeitig, wie du ja auch gefragt hast, politischste Frage ist. Und persönlich würden jetzt vielleicht noch die meisten irgendwie sagen, ja, okay, verstehe ich, wenn man sie ehrlich beantworten würde, dann ist sie, kann sie sehr persönlich sein, aber warum denn in Herrgotts oder wessen Namen auch immer denn bitte politisch? Und da sage ich, naja, weil alles, was ich tun kann und was ich tue in meinem Leben, natürlich durch die Rahmenbedingungen bestimmt wird, in denen ich lebe. Also zum Beispiel gibt es Internet, können wir dieses Gespräch führen? Habe ich genügend Nahrung zur Verfügung? Kann ich von A nach B kommen? Habe ich die Möglichkeit, mit Menschen zu sprechen, analog, digital? Darf ich als Frau meine Meinung abgeben? All das sind politische Entscheidungen, die mich entweder befähigen oder eben auch nicht, das zu tun, was ich tue und dann natürlich auch massiv mein Gefühlsleben beeinflussen.
Wow, also erstmal danke für die Ehrlichkeit. Ehrlichkeit ist ja auch eine große Tugend in deinem Buch. Aber jetzt sind wir schon mittendrin. Du bist ja Neurowissenschaftlerin. Das heißt, dein Job ist ja auch diese ganze Multikomplexität, die du gerade beschrieben hast, irgendwie übereinander zu bringen. Jetzt hast du, jetzt ist mal die Frage an dich, wenn diese Frage, wie geht's dir, so politisch ist und man da so viel mit Ausdrücken falsch oder richtig machen kann, wie soll man denn da als Mensch mit umgehen? Das ist ja eigentlich schon fast auch eine Überforderung.
Ja, ich hoffe, dass es nicht eine Überforderung ist, sondern das, was ich versuche eben auch immer wieder zu tun, ist dafür einzuladen, dass es total schön ist. Dass es Freude macht, sich mit dem eigenen Gefühlsleben auseinanderzusetzen und zwar eben gerade auch auf dieser politischen oder diesen politischen, besser Plural vielleicht, Ebenen und eben nicht nur in diesem, wie ich es gerne manchmal nennen und das kennen die ein oder andere auch, in diesem Self-Help-Kosmos, so nach dem Motto, ja, jetzt fangen wir alle an zu meditieren, halten uns an den Händen, machen mal zwischendurch Digital Detox, ja, und dann gehen wir wieder in die anderen krankmachenden Strukturen rein, weil wir haben ja kurz einmal Waldbaden gemacht, sondern sich wirklich ehrlich, du hast es gerade schon angesprochen, radikal ehrlich, radikal eben nicht in einem komischen mit Farbbeuteln werfend oder sonstige Dinge tun, sondern in diesem wirklich grundlegenden Sinne an die Wurzel gehend, also bei sich selbst und anderen und auch der Gesellschaft, die Wurzel gehend in Ehrlichkeit mit sich selbst auseinanderzusetzen. Und dann ist es natürlich nach wie vor anstrengend. Auseinandersetzung mit sich selber ist immer anstrengend. Auseinandersetzung gemeinsam mit anderen über sich und die anderen ist noch anstrengender, weil ja mehr Individuen einfach mehr Anstrengung bedeuten. Und gleichzeitig ist es aber auch das Schönste und Beste, was wir tun können. Und das sage ich jetzt nicht, weil das meine persönliche Meinung ist, sondern weil uns das die zahlreichen Studien aus den Neurowissenschaften und den Verhaltenswissenschaften über uns, also als Spezies Mensch, immer wieder zeigen. Unser Belohnungssystem ist vor allem dann aktiv, wenn wir gemeinsam mit anderen Menschen Dinge tun, die uns gut fühlen lassen. Und um dieses gut fühlen lassen hinzubekommen, ist es natürlich grundlegend wichtig, dass wir wissen, wie sich gut denn eigentlich anfühlt und im besten Fall das vielleicht sogar benennen können. Denn das wiederum wissen wir aus dem Subbereich der Neuro- und Verhaltenswissenschaften, zu der Emotionsforschung, dass dieses Vorurteil, wenn man Emotionen anspricht, ausspricht und darüber spricht, dass man ihnen dann mehr Raum gibt und sie einen über Mann oder Frauen, dass das genau nicht der Fall ist, sondern dass man ihnen ihre vielleicht unheimliche Macht und Vereinnahmung nimmt, gerade indem man sie anspricht und indem man sich ihnen bewusst wird, indem man sagt, hallo, liebe Wut, da bist du also. Ja, und das kann irgendwie, also das muss man jetzt nicht genau so machen, aber eben sie zu erkennen, ihr auch Raum zu geben, das nimmt ihr dann tatsächlich auch diese Gewalt. Nämlich das Unterdrücken und zu versuchen, Emotionen nicht zu spüren, das ist das, was wir jetzt ganz häufig beobachten, führt in den meisten Fällen zu schlechten Bewältigungsstrategien von diesen Emotionen bis hin zu Süchten und anderen Ablenkungsstrategien, um ja nicht ins echte Fühlen zu kommen. Und das ist natürlich dann wiederum auch hochgradig politisch, weil das Menschen besonders anfällig macht für bestimmte Ablenkungserzählungen und Geschichten, die dann einladen, sich nicht mit sich selbst auseinanderzusetzen, sondern zum Beispiel der Klassiker jedes Populismus, die Schuldfrage auf irgendeine Gruppe abzuwälzen, sei es Frauen, MigrantInnen oder sonst jemand.
Du hast jetzt gerade gesagt, wir müssen wieder fühlen. Und du hast es erst stark auf die Politik bezogen. Jetzt sagt man doch eigentlich bei der Politik irgendwie immer, ja, wir müssen sachlich bleiben, müssen alle Argumente hören, faktenbasiert entscheiden. Du sagst so ein bisschen ja auch, dass diese Trennung zwischen dem Gefühl und dem Verstand, dem rationalen Entscheider, eigentlich ein Mythos ist. Also warum glauben wir trotzdem, Politik muss eigentlich rational passieren, wenn sie doch eigentlich sehr stark von Emotionen geprägt wird?
Ja, weil es so einfach ist. Also auch da eine ganz krasse Vermeidungshaltung, sich mit sich selbst und den eigenen Überzeugungen auseinandersetzen zu wollen. Und warum bin ich so davon überzeugt, dass das vielleicht sogar, also ich bin davon überzeugt, dass es eine sehr wichtige, vielleicht sogar die wichtigste, da bin ich noch nicht ganz entschieden, Aufgabe unserer Zeit ist, diese Dichotomie, also diese vermeintliche Trennung zwischen Rationalem und Emotionalem aufzuheben. Warum? Weil jede Entscheidung, die wir treffen, immer auf Emotionen beruht. Wir können tatsächlich, und die deutsche Sprache ist da wunderbar schön, im Sinne von nahbar, nur entscheiden, weil wir ja unterscheiden können. Also nur, weil wir zwischen Schokoladen- und Erdbeereis oder zwischen Grün und Blau oder zwischen links fahren oder rechts fahren unterscheiden können, können wir uns dann für eine Richtung, Eissorte oder Farbe entscheiden. Dieses Unterscheiden beziehungsweise der Prozess, dann einen Weg zu gehen oder eine Eissorte zu wählen, beruht auf einer gewissen Präferenz, einer Vorliebe, einer Stimmung, immer durch Emotionen geprägt. Und wir wissen tatsächlich von einigen tragischen Fällen aus den Neurowissenschaften, wo in den Hirnbereichen, wo die emotionale und die faktische Verarbeitung zusammenkommen, wo das nicht mehr funktioniert, dass die keine Entscheidung mehr treffen können. Die sitzen zum Beispiel dann eine halbe Stunde vor einem Dokument, vor dem ein grüner und ein blauer Stift liegt, und sie werden gebeten, einmal ihre Unterschrift mit einem der beiden Stifte darunter zu setzen, und das können sie nicht, weil sie keine Vorliebe mehr haben und damit keine Entscheidung treffen. Ja, und wenn wir das weiter extrapolieren, dann ist doch völlig offensichtlich, dass jede Entscheidung und natürlich auch jede politische Wahl, und Wahl jetzt nicht nur im Sinne von mein Kreuzchen setzen, immer auf Emotionen beruht. Und noch ein bisschen weiter, letzter Gedanke vielleicht an der Stelle dazu gedacht, ist für mich mittlerweile das Grundgesetz das emotionalste Dokument, was wir haben, weil es genau diese Werte, basierend auf Emotionen und Gefühlen, versucht in eine Form zu bringen, auf die wir uns geeinigt haben und nach der wir leben wollen. Wie gut das gelingt, es steht auf einem anderen Blatt Papier, aber das ist doch die Grundidee.
Mhm. Also das Grundgesetz als emotionalstes Dokument. Ich glaube, da muss ich. Das ist irgendwie eine schöne Formulierung. Aber ja, da stehen ja so viele schöne und grundbedeutende Dinge drin, die irgendwie uns Deutschland ausmachen. Ja, das finde ich irgendwie eine schöne Idee. Du, ich würde total gerne mit dir jetzt, wir steigen da auch gleich ein, so in die aktuellen Nachrichtenlage, in die aktuelle Deutschlandpolitik gehen. Aber lass uns doch die Zuhörerinnen und Zuhörer einmal kurz deine Geschichte hören. Du bist Neurowissenschaftlerin, haben wir schon gehört. So klingt so ein bisschen wie Gehirne im Labor auseinandernehmen und irgendwie ne, so Dinge auf den Kopf kleben und dann Gehirnströme messen. Jetzt redest du aber gleichzeitig über Gefühle und über Implikationen auf die Politik. So, wie kam dir das eigentlich? So, wie bist du denn in die Neurowissenschaften gekommen und dann auch jetzt in diesen, ja, als Autorin und dich öffentliche Stimme und politische Stimme zu der geworden?
Ja, also es ist natürlich in der Rückschau immer einfacher und logischer als in dem Moment. Jeder, der schon mal so ein bisschen Leben gelebt hat, weiß das. Ne? In dem Moment selbst ist das alles nicht so ganz klar, was dann später vielleicht klar erscheint oder zumindest klarer. Und ich habe tatsächlich angefangen als Journalistin erstmal, also so Schülerpraktikum mit 15. Und mir war ganz klar, weil Schreiben und Lesen und Recherchieren und so fand ich immer toll. Und dann war ich bei uns bei der Lokalzeitung und habe gesagt, ich möchte irgendwie schreiben und Journalistin werden. Und dann hat mir die Volontärin, die dort gerade ihre Ausbildung gemacht hat, einen sehr heißen, guten Tipp gegeben und hat gesagt, naja, wenn du das wirklich willst, dann studier auf jeden Fall was anderes. Also nicht Journalismus oder Kommunikationswissenschaften. Also hol dir Expertise, so in jetzt übersetzt, ja. Und ich bin heute noch dankbar für diesen sehr guten Ratschlag. Und habe dann gesagt, naja, was ist das? Und habe mich gefragt, was ist das, was mich eigentlich wirklich interessiert? Also was reizt mich an diesem Journalismus-Ding? Und ich bin immer wieder bei den Menschen angekommen und ich finde sie gleichzeitig faszinierend und gleichzeitig frustrierend, beziehungsweise ich habe dann gemerkt, das sind die Gehirne, die ich faszinierend und frustrierend finde, weil die steuern halt so vieles. Und das sind die Organe, oder wenn ich biologisch versuche, es zu verstehen, und das war dann so irgendwann meine Erkenntnis, da möchte ich hin, dann sind das die Organe, die ich mir angucken muss. Und damals, kann ich jetzt schon ein bisschen vorsichtig sagen, gab es in Deutschland noch nicht sowas wie Neurowissenschaften als einen alleinigen Studiengang. Man konnte halt irgendwie Medizin studieren und sich dann vielleicht in die Neurologie vertiefen. Aber ich wollte ja keine Medizinerin werden. Ich wollte ja forschen. Und habe dann glücklicherweise in einer nächtlichen Recherche den Studiengang Cognitive Science gefunden, den zu dem Zeitpunkt, bisschen Schleichwerbung hier jetzt für das schöne Osnabrück, in Deutschland genau einmal gab, an der Uni Osnabrück. Und damit stand fest, ich gehe nach Osnabrück und habe dann eben Cognitive Science studiert und dann daraufhin in den Niederlanden und in Kanada und in Großbritannien jeweils die nächsten Studienabschnitte dann auch mit Fokus auf den Neurowissenschaften gelegt. Und ich denke, und das hätte ich wahrscheinlich damals zu den jeweiligen Studienabschnitten noch nicht so sagen können, dass die Faszination für dieses menschliche Gehirn immer auch ein Stück weit daher gekommen ist, verstehen zu wollen, warum tun wir diese absurden Dinge. Und dazu muss ich vielleicht noch kurz eine andere Anekdote oder möchte ich noch eine andere Anekdote erzählen. Was meine ich damit? Ich habe auch mit 15, also es war offensichtlich eine entscheidende Phase in meinem Leben, neben dem Journalismuspraktikum, habe ich angefangen, ein Projekt mit der Schule zu machen in einem Weltladen. Damals hieß es noch Dritte Weltladen. Dann hießen die eine Weltladen, jetzt heißen die Weltladen. Die Menschen, die das nicht kennen, da werden sogenannte fair gehandelte Produkte verkauft oder nur fair gehandelte. Also mittlerweile gibt es die ja auch in anderen Läden, so teilweise. Und ich habe mich halt gefragt, wie kann es sein, dass wir Dinge, die fair sind, labeln müssen? Heißt das, der ganze andere Krams ist unfair und warum nehmen wir das hin? Und das hat mich so frustriert und gleichzeitig fasziniert, dass ich gesagt habe, irgendwas muss mit uns doch grundlegend kaputt sein. Und als ich dann in London war und promoviert habe, habe ich noch mehr und mehr mich mit den ganzen Themen um die planetare Zerstörung, Klimakrise, Biodiversitätsverlust befasst und gemerkt, so, wir sind auf so vielen absurden, selbstzerstörerischen Kursen unterwegs. Wie kann das sein mit diesem tollen Gehirn? Was ich, und da hast du recht, teilweise dann eben auch mit Elektroden auf dem Kopf und in MRT-Scannern, also ich habe keine invasiven Methoden benutzt, also wo man eben mit Tieren gearbeitet hat, sondern eben mit Menschen. Da nutzt man dann meistens in non-invasive Methoden, wie zum Beispiel EEG und MRT. Und um zu gucken, was im Gehirn so passiert und was es so für ja, neuronale Korrelate, wie es dann gibt, von wie es dann heißt, von Verhalten und Denken und so weiter gibt. Also was passiert im Gehirn, wenn wir bestimmte Dinge tun und welche Persönlichkeitseigenschaften lassen sich wie und wo im Gehirn vielleicht wiederfinden, solche Fragen. Und habe gemerkt so, okay, wow, das ist wirklich faszinierend und gleichzeitig auch frustrierend. Und bin dann immer, heute würde ich vielleicht sagen oder würde man von außen sagen, politischer geworden. Im Sinne von, ich habe mehr und mehr versucht, diese Erkenntnisse dann in die Welt zu tragen und auf gesellschaftliche Herausforderungen anzuwenden.
Werbung.
Odoo und künstliche Intelligenz. Mittlerweile kennt ihr ja Odoo, die All-in-One-Management-Software, die wirklich alles vereint, was Unternehmen im Alltag brauchen. Rechnungsstellung, Buchhaltung, Projektmanagement, alles wird ein Klacks. Aber sie haben auch eine leistungsstarke App, um Websites ganz schnell und einfach zu erstellen. Und besonders spannend ist, dass Odoo jetzt künstliche Intelligenz nutzt, um die Website noch leichter und noch schneller zu bauen. Mit dem Website-Konfigurator kann jeder in nur 4 Schritten eine komplette Website aufbauen. Zuerst definiert ihr, welche Art von Website gebraucht wird, in welchem Tätigkeitsfeld ihr unterwegs seid und welche Ziele ihr verfolgt. Dann generiert die KI auf der Grundlage automatisch die gesamte Website, inklusive Bildern, Texten und Struktur. Dann wählt ihr noch CI, Farbpalette und euer Logo und könnt Seiten und Funktionen ergänzen und am Ende ein Thema aus der großen Auswahl auswählen. Doch die KI kann auch mehr. Sie unterstützt bei der Texterstellung. Wenn dir die Inspiration fehlt, lassen sich die Inhalte mit nur einem Klick generieren. Bestehende Texte können in Länge und Tonfall angepasst werden, kurz, lang, sachlich, enthusiastisch, ganz wie du es eben brauchst. Für alle, die eine mehrsprachige Website brauchen, übersetzt die KI schon die Inhalte in wenigen Sekunden. Und das alles kostenlos, denn bei Odoo ist die erste Anwendung lebenslang kostenlos. Einschließlich unbegrenztem Hosting und Support. Und obendrein gibt es eine benutzerdefinierte Domain 1 Jahr gratis. Wer später weitere Anwendungen braucht, zum Beispiel Marketing, Buchhaltung oder Projektmanagement, kann sie einfach hinzufügen. Odoo wächst mit dem Unternehmen, egal wie groß es ist oder wie sich deine Bedürfnisse ändern. Eine professionelle Website erstellen, schnell, intuitiv und ab jetzt unterstützt durch KI. Das ist Odoo. Mehr dazu auf odoo.com oder in den Shownotes.
Werbung Ende.
Wie ist es denn dann weitergegangen? Also du hast ja auch gesagt, du warst mal im Journalismus. Ich habe auch gehört, dass du schon ein Online-Magazin für konstruktiven Journalismus, Perspective Daily, mitgegründet hast. Also dir ging es auch schon immer darum, ja auch so einen Gegenpol zu machen, oder? Also gute Nachrichten, über gute Nachrichten, konstruktive Nachrichten zu schreiben und nicht nur über die negativen. Wie bist denn du dann jetzt so zur Autorin geworden? Hast du dann so deine alte Passion, das Schreiben, wiedergefunden?
Ja, ich habe da jetzt gerade so einen Quick and Dirty Run gemacht, ne? Also nach dieser Promotion während dieser Promotion hatte ich auf jeden Fall eine sehr große Unsicherheit, wie ich jetzt weitermachen soll, weil ich gemerkt habe, der klassische wissenschaftliche Weg, Postdoc, dann vielleicht, wenn es gut läuft, irgendwann ein eigenes Labor, eigene Forschungsgruppe und so weiter. Das funktioniert nicht, weil ich einfach gemerkt habe, mich reibt das ganze andere in der Welt. Ich nenne es jetzt mal allgemein gesellschaftspolitische, zu sehr auf und ich möchte da irgendwie einen großen Teil meiner Lebenszeit drauf verwenden, da was hoffentlich Konstruktives beizutragen, ohne größenwahnsinnig jetzt mich irgendwie hier zu sehen, sondern einfach zu sagen, ich möchte da irgendwas tun. Und bin dann tatsächlich zurückgegangen, also sowohl nach Deutschland als auch zum Journalismus, und habe mich arbeitslos gemeldet und habe gemeinsam mit einigen anderen verrückt genug seienden Menschen Perspective Daily gegründet. Wir haben ein großes Crowdfunding gemacht und haben das Ganze 2016 dann an den Start gebracht. Und ich habe es dann 3 Jahre mit als Geschäftsführerin geleitet und die Chefredaktion gemacht und den konstruktiven Journalismus in Deutschland ein bisschen mit vorangetrieben. Und gleichzeitig dann auch gemerkt, habe ich auch das erste Buch dann geschrieben, gemerkt, dass mehr und mehr Menschen auch außerhalb der Medienwelt mich eingeladen haben, mit ihnen konstruktiv zu sprechen, lösungsorientiert zu sprechen. Und ich gemerkt habe, oh wow, also war ich wirklich tatsächlich sehr naiv und dachte, na ja, das ist vor allem ein mediales Problem, dass wir da konstruktiver werden müssen. Und dann hat es so ein paar Monate gedauert, / Jahre, bis ich gesehen habe, nee, das betrifft alle gesellschaftlichen Bereiche. Und ich hatte wirklich so eine Liste an, an Bereichen, die immer größer und vollständiger geworden ist, wo Menschen gesagt haben, ja, bei uns fehlt es auch an Konstruktivität. Vielleicht haben die es nicht immer genauso formuliert, aber das schwang quasi überall mit. Und dann habe ich gemerkt, gut, das Ganze muss ich anscheinend, oder es wäre nicht schlecht, das noch ein bisschen größer und weiter zu denken. Und bin dann jetzt seit 2024 Professorin für nachhaltige Transformation, also versuche im Prinzip das, was ich denke über das Gehirn verstanden zu haben, wirklich auf die großen Transformationsfragen unserer Zeit, Stichwort planetare Grenzen, Demokratiekrisen, Einsamkeitskrisen, alles, was sozusagen uns gerade eigentlich nicht gut tut, anzuwenden und zu gucken, was brauchen Menschen eigentlich für eine Gedankenwelt, Neudeutsch Mindset, um eben nicht in diese Hilflosigkeit zu gehen, in diese Überforderung, du hast sie vorhin schon ganz kurz angesprochen, sondern in das, was uns Menschen antreibt und gut tut, nämlich diese Überzeugung der Selbstwirksamkeit und natürlich dann auch, und das beflügelt sich dann, genau wie dieser Teufelskreis aus Nichtstun und erlernter Hilflosigkeit sich quasi, also eine Hemmung entsteht, beflügelt sich die Überzeugung, selbstwirksam sein zu können, dann anzufangen, Selbstwirksamkeit zu erleben auf der anderen Seite. Und das zu unterstützen und Menschen dafür einzuladen, Organisationen unterschiedlichster Natur dafür zu begeistern und auch da wieder ins Fühlen, da schließt sich der Kreis zum ins Fühlen kommen, einzuladen, zu tun, zu erleben, da sehe ich jetzt so meine Hauptstellschraube oder ja, Aktivitäten. Und Bücher schreiben ist dann so ab und zu zwischendurch mal auch mit dabei. Aber es ist sehr anstrengend.
So ein Bestseller, ja. Ich weiß es ja selber. Wir haben ja genau. Mein Buch ist ja tatsächlich, geht ja auch um Dauerkrise, Weltuntergang und wie wir mit Sozialunternehmertum und den Menschen, die was da draußen bewegen, irgendwas bewirken können. Ich finde es ja deswegen so spannend, deswegen haben wir dich auch eingeladen, weil du ja auch über den, so raus aus dem Weltuntergang und was kann der einzelne Mensch eigentlich bewirken, das sind ja auch so deine Themen. Vielleicht gehen wir nochmal dahin, warum fühlen wir uns oder warum fühlt der Großteil der Bevölkerung sich eigentlich gerade ohnmächtig? Du hast die selbsterlernte Hilflosigkeit genannt. Du hast gesagt, es ist nicht nur ein Problem der Medien, aber woher kommt es in diesem aktuellen Dauermodus und was macht das mit unserem Gehirn?
Ja, unser Gehirn lernt vor allem über Erfahrungen natürlich und zu den Erfahrungen gehören eben auch ganz, ganz viele mediale Inhalte und jetzt nicht eben nur noch die klassischen Medien, wie wir es in Anführungsstrichen früher hatten, also angefangen von Zeitung, Radio, Fernsehen, dann irgendwann Internet, sondern eben auch die Inhalte auf den Plattformen und diversen anderen Angeboten, die uns so überall die ganze Zeit, wenn wir Internetzugang haben, auf diversen digitalen Endgeräten begegnen. Und das, was dort vor allem Konjunktur hat, mal ein bisschen platt gesagt, sind Dinge, die sehr außergewöhnlich sind, häufig dann auch als Fake News oder Lügen oder Bullshit, Desinformation und so weiter daherkommen, weil unser Gehirn darauf besonders stark anspringt. Also gibt es zahlreiche Untersuchungen, die eben zeigen, dass das mehr Aufmerksamkeit zieht, was für mich als Neurowissenschaftlerin ehrlich gesagt keine große Überraschung ist, oder weil genau das evolutionsbiologisch natürlich sinnvoll ist. Also die Normalität ist langweilig und da müssen wir auch nicht handeln. Unser Gehirn hat vor allem eine Aufgabe, uns am Leben zu halten. Sprich, wenn etwas passiert, was außergewöhnlich ist, vor allem wenn es potenziell eine Gefahr ist, also etwas außergewöhnlich Negatives, dann sind wir gut beraten, darauf mal eben kurz unsere Aufmerksamkeit zu lenken, weil potenziell ist unser Leben bedroht. Also im schlimmsten Fall ist unser Leben bedroht. Das heißt, wir alle sind ausgestattet mit so einem sogenannten Negativity Bias, also einer Vorliebe oder einem Hang dazu, negative Informationen und vor allem dann eben auch absurde negative Emotionen schneller, besser und stärker wahrzunehmen und abzuspeichern als jetzt positive oder neutrale Sachen, weil das einfach ein Überlebensvorteil war und nach wie vor manchmal noch ist, aber eben nicht in einer Umgebung, wo wir 24/7 diese Informationen konsumieren können auf verschiedensten Kanälen und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben uns eine Umgebung geschaffen über Techniken und so weiter, die erstmal nicht gut oder schlecht sind, aber so wie wir sie im Moment nutzen, ist es eher schlecht, sowohl für uns individuell als auch als Gesellschaft, die uns nicht A, gut informieren und B, im schlimmsten Fall auch noch abhängig und krank machen. auch da zahlreiche Untersuchungen, die zeigen, jetzt gerade hatten wir es wieder vor kurzem, vor einigen Tagen in den Medien, ne, wie Meta es versucht hat, eine Studie jetzt zurückzuziehen oder es auch geschafft hat, wo eben gezeigt wurde, dass Menschen, die weniger in sozialen oder junge Menschen, die weniger in sozialen Medien unterwegs sind, weniger depressiv, weniger schlechte Laune und so weiter haben. Und das ist nicht die erste dieser Untersuchungen, die genau das immer wieder belegen. Summa summarum können wir also sagen, wir haben die Tendenzen, die sowieso in uns angelegt sind, über Techniken und mittlerweile auch Kultur, Rituale, Verhaltensweisen und so weiter, so weit stimuliert, dass wir dazu tendieren oder immer dazu eingeladen werden, eigentlich uns schlecht zu fühlen, hoffnungslos und hilflos. Weil ja gleichzeitig bei diesen ganzen Nachrichten auch immer mitschwingt, du kannst eh nichts tun, Klassiker, die da oben machen eh, was sie wollen. Und das ist eben genau das Gegenteil von der Einladung, selbst aktiv zu werden, weil es sagt ja, naja, egal was du tust, kannst dir Arme und Beine ausreißen, es wird nichts ändern. Und auch da wissen wir aus zahlreichen Verhaltensstudien, dass schon eine geringe Anzahl an Wiederholungen dieser Form der Kommunikation, zum Beispiel mit SchülerInnen, wenn LehrerInnen ihnen unlösbare Aufgaben geben, diese SchülerInnen lernen, dass sie die Aufgaben tatsächlich nicht lösen können. Und selbst wenn sie dann Aufgaben von der gleichen Lehrkraft bekommen, die dann lösbar sind und auch gemessen ihres Wissens- und Altersstand lösbar sind, fangen die SchülerInnen gar nicht mehr erst an, das zu versuchen, weil sie ja vorher ein paar Mal Aufgaben bekommen haben, die einfach unlösbar sind. Und genauso ist es mit Erwachsenen auch. Wenn wir ein paar Mal gesagt bekommen, und das erleben wir ja auch im Arbeitsbereich, im Wirtschaftsbereich, im Unternehmensbereich, wo Menschen, ne, gibt mittlerweile auch da hippe Begriffe, ne, das innere Kündigen und so weiter, man einfach nur noch Dienst nach Vorschrift oder auch noch weniger macht, um irgendwie sein Geld zu verdienen und seine Miete und das Essen zu bezahlen, jetzt mal ganz plakativ gesagt, aber man eigentlich lange nicht mehr ehrlich, sind wir wieder bei einem meiner Lieblingswörter, für sich und seine Interessen und vielleicht auch Qualitäten und Fähigkeiten einsteht. Worauf will ich hinaus? Ich denke, medial ist eine ganz große, wichtige Stellschraube. Da müssen wir anders ran, da brauchen wir mehr Regulation, da brauchen wir bessere Umgehensweisen, Kulturweisen, weil wir halt eine Technik haben, die großartig ist, aber noch nicht die richtige Kultur, sie gut und großartig zu nutzen. Und gleichzeitig aber natürlich auch politisch und gesellschaftlich und persönlich wir mehr in eine radikale Ehrlichkeit und, wie ich es nenne, eine emotionale Reife reingehen sollten, wenn wir ein gutes Leben führen wollen.
Du hast jetzt gerade gesagt, wir brauchen mehr Ehrlichkeit. Aber wenn wir ehrlich sind, was kann denn so eine einzelne Person bewirken angesichts der großen Dauerkrisen da draußen? Also was willst du einer Person sagen, die dir sagt, so puh, ich kann ja auch nichts bewirken, wenn ich jetzt irgendwie Nachrichten aufschlage und da steht irgendwie Trump-Ukraine-Krieg, Israel-Gaza-Konflikt, irgendwie Wirtschaftskrise. Wie soll man denn sich da selbstwirksam fühlen? Oder was hast du denn, was kannst du solchen Menschen mitgeben?
Ja, das ist noch eine zusätzliche Herausforderung, die du eben ja auch schon ein bisschen mit angesprochen hast. Schon habe ich noch nicht richtig gut adressiert eben, dass dieses Dauerkrisenformat natürlich auch noch darauf einzahlt, dass dieses Gefühl der Hilflosigkeit und der erlernten Hilflosigkeit stimuliert wird und damit die Passivität stimuliert wird. Weil selbst wenn ich sagen würde, naja gut, ich nehme mich jetzt nehmen wir mal Klimakrise an und trotzdem sterben die Menschen in der Ukraine, fühlt es sich immer noch so an, als ob man eigentlich nicht genug macht für viele Menschen. Und das ist natürlich fatal, weil das auch da wieder zum Schlimmsten führt, nämlich zur Passivität. Und wenn wir auf die Geschichte der Menschheit gucken, dann sehen wir eben auch ganz klar, und da müssen wir nicht Geschichte für studiert haben oder dicke, große Bücher Tag ein, Tag auswälzen. Und das, was uns immer wieder begegnet ist, das, was die Menschheitsgeschichte geprägt hat, ist, dass sich einige wenige Menschen auf den Weg gemacht haben, um Dinge anders zu machen. Nehmen wir eins meiner Lieblingsbeispiele, die Bewegung der Suffragetten, die sich fürs Frauenwahlrecht eingesetzt haben und es dann tatsächlich auch umsetzen konnten. Das waren ganz wenige Menschen, die gesagt haben, so, wir können das ändern, die von sich überzeugt waren, wir können das ändern, obwohl es absurd in der Zeit war. Die Vorstellung war absurd. Und das ist genau der Punkt. Es klingt immer wie so ein schlauer Kalenderspruch. Aber Dinge, die uns jetzt unmöglich erscheinen, sind halt nicht unmöglich, sondern sind nur so lange unmöglich, wie wir nicht daran glauben. Und da geht es jetzt nicht um die Gesetze der Physik zu brechen, sondern unser Zusammenleben betreffend natürlich. Das heißt, wenn Frauen vor ein paar hundert Jahren gesagt hätten, ja, ich möchte auch wählen gehen, die wurden ausgelacht, wenn überhaupt, ja, oder gar nicht gehört oder was auch immer. Und für uns heute, und das ist auch eine gewisse Arroganz, ehrlich gesagt, wenn, also die da mitschwingt, was meine ich damit, wenn wir für uns heute hingehen und sagen, naja, wir können ja eh nichts ändern. Hätten das unsere Vorfahren und Vorfahren gesagt, dann hätten wir heute kein Frauenwahlrecht, dann hätten wir keine Demokratie und dann hätten wir nicht das Ende der Kinderarbeit, zumindest in unseren Kreisen, und all die anderen Errungenschaften erreicht. Das heißt, jetzt sich darauf nur auszuruhen und zu sagen, naja, ich kann nichts ändern, finde ich auch ein Stück weit arrogant und feige. Und das heißt, sich der eigenen Privilegien bewusst zu werden und zu sagen, was kann ich tun? Natürlich kann ich nicht heute dafür sorgen, dass irgendein Krieg am anderen Ende der Welt aufhört. Aber ich kann ganz, ganz viel tun. Und genau das ist das, was es braucht und was es in der Geschichte der Menschheit immer gebraucht hat. Menschen, die Überzeugung hatten, dass ihr Handeln zu einer Veränderung führen kann.
Ja, also da sprichst du mir aus der Seele. Und ich glaube, du und ich, das Schöne an unserer Arbeit ist ja auch, dass wir ganz viele Menschen treffen, die schon im großen Stil was bewegen. Also ich war zum Beispiel auch bei Muhammad Yunus, dem Friedensnobelpreisträger, der die Mikrokredite erfunden hat und jetzt irgendwie Bangladesch von einer früheren Autokratie wieder in die Demokratie führen will. Oder ich finde auch das Ozonloch immer ein cooles Beispiel.
Absolut.
Da haben wir vor 30 Jahren noch alle gedacht, wir verbrennen alle und es wird immer schlimmer und daran stirbt die Menschheit. Und jetzt haben sich durch Wissenschaft dann ja auch Menschen zusammengetan, sich eine politische Bewegung formiert, dass wir tatsächlich FCKW abgeschafft haben, also der Stoff, der das Ozonloch schädigt. Und das Ozonloch nicht nur nicht größer wird, sondern kleiner. Also gefühlt haben wir mal eine ganz große Klima- und Menschheitskrise schon mal abgewandt. Und ich denke mir immer so, hey, eigentlich müssten wir die anderen doch auch packen können. Ist es nicht nur eine Frage der Zeit oder ist es eine Frage, wie viele Leute daran arbeiten? Was glaubst du, macht es am Ende aus, dass wir die großen Fragen unserer Zeit lösen können?
Ja, es ist absolut ein Fokus auf das Wofür statt das Wogegen. Und ich glaube, das hast du gerade auch wunderbar beschrieben und ja auch über die Menschen, die Begegnungen und die Gedanken, die diese Menschen dann in Taten umsetzen, zu erleben und zu spüren und dabei zu sein. Und was meine ich mit diesem Wofür statt Wogegen? Auch das klingt vielleicht erstmal sehr einfach und plakativ. Es ist auch vom Grundverständnis total einfach, aber es ist eben in der Umsetzung nicht unbedingt immer einfach, weil das Wogegen natürlich sehr viel leichter erstmal fällt. Wogegen bedeutet halt, ich kann sagen, was ich alles doof finde, wer schuld daran ist und kann meine Arme verschränken und das klassische Fingerpointing betreiben und sagen, wer was, wie, wann, wo falsch gemacht hat, aber in keinem Fall war ich es natürlich und habe eine wunderbare Position. Das ist einfach, weil unser Gehirn keine Anstrengung machen muss, sich etwas zu überlegen, was vielleicht noch gar nicht da ist. Eine Vision, ein Traum, eine Vorstellung, eine Utopie, wie wir mittlerweile ja auch manchmal belächelt wird. Oder man wird irgendwie als jemand, der Visionen hat, ne, haben wir politisch auch alles schon erlebt, auch in diesem Land
beschrieben. Wurde mir auch damit, schon gesagt, die Vision. Ne,
genau.
Die Vision,
geh mal lieber wohin.
Tut Frau Brun sich bald wieder abgewöhnen hier im
Genau. Und man wird als naiv auch ein wunderbares ist. Wir sollten vielleicht so ein Bullshit-Bingo für Beschimpfung, wenn man das wofür macht, mal etablieren zum Thema Unterhaltsamkeit.
Ja, auf
also
genau
das, ne? Und wenn man dann noch weiblich ist, um jetzt mal noch alle Klischees abzumachen, ist man sowieso ja emotional und weiß ich nicht was, nicht ganz zurechnungsfähig. Und letztendlich ist es so absurd, weil es so falsch ist. Auch da wieder der Blick auf die Geschichte und natürlich auch all das, was uns jetzt ausmacht. Also nichts anderes ist doch Innovation. Nämlich, dass sich Menschen Dinge vorstellen, die noch nicht da sind und die dann gemeinsam mit anderen Menschen umsetzen, ja. Und aus meinem Fachbereich würde ich jetzt sagen, das ist Kreativität, ja? und Neugier. Und das nicht zu fördern, gerade in dieser Zeit, wo wir das noch viel mehr brauchen als vielleicht in vorherigen Jahren und Jahrzehnten, wo alles irgendwie gefühlt natürlich auch nur sich stabiler und tragbarer und weniger dauerkrisenmäßig Modus anfühlte, ist doch einfach nur absurd fahrlässig, wenn wir das jetzt nicht unterstützen und fördern und fordern. Ja, also sprich, diese Wofür-Brille, und das ist das, was ich auch mit meinen Studierenden und auch in den vielen anderen Begegnungen, die ich haben darf in meinem Job, in meinem Alltag, immer wieder einfordere und fördere. Und es ist so, so schön, auch für mich zu sehen, was mit Menschen passiert, wenn sie in diesen Wofür-Modus gehen und wenn sie auf einmal fragen, wo wollen wir denn hin und wen brauchen wir dafür? Und wer kann uns dabei helfen? Und was für Strukturen müssen wir dafür etablieren? Und welche Schritte, die noch niemand gegangen ist, oder wer ist sie schon gegangen und kann uns dabei helfen, müssen wir gehen? Und auf einmal passiert so eine Selbstdynamik und passiert das, was wir auch alle kennen oder zumindest aus der Sprache kennen, dann wachsen Menschen über sich hinaus. Und dann passieren diese Dinge, wo man sagt, da habe ich eine Gänsehaut bekommen und das hat mich am Herzen berührt, würde ich immer sagen, natürlich hat es sich am Hirn berührt, weil das Herz ist ein toller Hohlmuskel, aber die Emotionen sitzen auch im Hirn, genau wie alles andere auch. Aber das ist das, was uns Menschen beflügelt, ja, um noch so ein Wort damit reinzubringen. Und warum nutzen wir das dann nicht mehr, statt in Angst, Unsicherheit und Einsamkeit zu verharren? Also mehr wofür, weniger wogegen.
Ja, und das Schöne ist, wenn man ja sich diese Wofür-Frage stellt, umgibt man sich ja auch mit Menschen, die auch für etwas
absolut
sind. Und das beflügelt sich ja auch wieder, das ist zumindest, was ich viel erlebe. Du, ich habe genau dieses Zitat, was du gerade gesagt hast, sich eine Zukunft vorzustellen, die es noch nicht gibt, an die erinnere ich mich immer. Und die habe ich so, da habe ich dich sogar in meinem Buch zitiert. Da hast du nämlich irgendwie mal auf einem Panel oder so gesagt, der größte Unterschied zwischen dem Menschen und hier ist die Fähigkeit, sich eine Zukunft vorzustellen, die es noch nicht gibt. Du hast gesagt, irgendwie, dass Tiere das nicht können und dass nur der Mensch das kann. Ist das so?
Ja, tatsächlich ist es so. Also das, was einige Tiere können, ist ein bisschen in die Zukunft planen. Also das kennen wir von Eichhörnchen vielleicht, dass die Nüsse und vielleicht auch andere Dinge, weiß ich jetzt gar nicht so genau, aber auf jeden Fall verbuddeln sie Dinge. Und einen Teil davon finden sie dann auch wieder. Oder wir auch von einigen Vögeln mittlerweile wissen, dass sie zum Beispiel total schön, ich habe das selber schon mal beobachten dürfen, Walnüsse oder diverse andere hartschalige Nahrungsmittel für sie auf die Straße legen und warten, bis ein Auto oder so drüber fährt und das für sie knackt. Also so weit quasi nach vorn gucken können. Aber sie können sich halt nicht Dinge vorstellen, die noch nicht da sind. Und genau das ist ja im Kern, wie gesagt, Innovation und ist das, was uns ausmacht. Weil sonst hätten wir zum Beispiel kein Internet, sonst hätten wir keine Impfstoffe, wir hätten kein Frauenwahlrecht. Wir hätten keine technischen oder gesellschaftlichen Errungenschaften, sondern würden halt jetzt noch ohne Feuer, auch das war ja eine Vorstellungskraft, irgendwo sitzen und ausharren.
Ne? Ja, aber genau, also ich habe es tatsächlich mir auch mit in der Gründerszene wird ja auch ganz oft diskutiert, ne? Wer sind die Visionäre, wer sind die Innovatoren, die eigentlich ja unsere größte Hoffnung sind. Ne? Also die Hoffnung auf Zukunft wird ja nicht durch die geradlinige Fortschreibung des Bestehenden. Also wenn man jetzt nach vorne rechnet, reicht ja alles nicht, was wir tun. Aber die einzige Chance ist ja, dass wir große Innovatoren finden oder Menschen, die irgendwie so die andere berühren, dass wir uns in eine Richtung entwickeln oder Dinge erfunden werden, die unsere Herausforderungen lösen. Ja, jetzt ist ja die Frage, wie können wir innovativer werden oder was macht die aus? Und ich habe mal einen befreundeten Investor gefragt, was einen guten Unternehmer ausmacht oder einen guten Innovator. Und dann hat er gesagt, die können sich Dinge vorstellen, die sind so irre, dass alle sie für Spinner abtun, aber die glauben so fest daran, dass sich was im Universum auftut und dann entsteht ein anderer Weg. Also total hypothetisch, aber er sagt halt, die beißen sich so fest und dann finden sie diesen einen Weg, den sich vorher niemand jemals gesehen hat. Und das finde ich irgendwie ein schönes Bild. Und,
absolut.
Das hat mich über die letzten 10 Jahre auch begleitet, weil ich mir immer gedacht habe, so irgendwie ist es ja schön, dazu zu gehören auch, oder? Zu so einer Gruppe.
Richtig, und da sind wir wieder bei der nächsten, oder sind wir nicht wieder, sondern sind wir bei der zweiten Zutat dieses dynamischen Denkens, was ich mir überlegt habe, was wir mehr brauchen, wofür statt wogegen hatten wir schon. Und jetzt hast du gerade die Gruppenzugehörigkeit angesprochen. Also warum machen wir nicht quasi einen hippen Tribe daraus, dass Menschen zusammenkommen, die verrückte Ideen haben. Und ich finde verrückt, auch ein wunderbar schönes deutsches Wort, ist nochmal klarer nachvollziehbar, jetzt für alle kurze mentale Aufgabe, die Normalverteilung, das ist diese Kurve, die einmal so hoch geht in der Mitte und dann wieder runter, die Gaußsche Kurve. Da haben wir links und rechts ja diese Intervalle, wo das dann irgendwann abgeschnitten wird. Also das ist nicht mehr in der Normalverteilung, ist nicht mehr normal. Da würden wir sagen, das sind die verrückten Ideen. Aber genau das ist das, was Entwicklung, Innovation und Gründergeister ausmacht, ja, sich Dinge vorzustellen, die noch nicht da sind, also diese Normalverteilung dann zu verrücken und so, dass ein neues Normal entsteht. Und auch da wieder, der Blick auf die Geschichte zeigt ja genau das, egal ob es die Aussagen sind, wo wir dann heute so drüber lachen, ne, ja, die Welt wird 3 Personalcomputer brauchen oder sich niemand vorstellen konnte, wie die Kutschen jemals die Straßen verlassen werden oder eben auch Unternehmen, die genau das verpasst haben, wie zum Beispiel Nokia, die eben keine Smartphones bauen. Ja? Also genau das eben zu feiern, verrückt zu sein, verrücktes Denken anzuregen und eben Dinge sich vorzustellen, die noch nicht da waren. Vielleicht an der Stelle nochmal ein schönes Zitat. Du hast eben deinen Gründerfreund zitiert von Nelson Mandela, was ich da immer sehr feiere, der gesagt hat, es scheint immer unmöglich, bis es getan ist.
Mhm. Vielleicht jetzt mal, um zurück auf die Politik zu kommen. Was bedeutet das für die Politik? Wie kann die Politik, so müsste sie mehr das Unmögliche möglich machen? Oder was wären so deine Tipps als Neurowissenschaftlerin für die Politik? Schüren die solche Ängste noch weiter oder können die auch uns alle in so eine bessere Richtung führen, wo wir alle ein bisschen mehr Bock haben?
Sie können das und sie tun das im Moment noch nicht ausreichend. Also die Menschen, die in der Politik aktiv sind, was natürlich auch wieder, ich halte gar nicht viel davon, jetzt einem einzelnen Berufsstand irgendwie die Schuld, da sind wir wieder im Wogegen, ne, zuzuschreiben, sondern eher zu gucken, okay, was ist denn das Wofür, was ist die jeweilige Verantwortung von den gesellschaftlichen Bereichen? Und die mediale Berichterstattung dazu ist natürlich eine ganz, ganz große, wichtige Stellschraube. Also die bitte an der Stelle auf jeden Fall immer mitgedacht. Und gleichzeitig aber eben auch die politische, oder nicht aber, und gleichzeitig auch die politische Arbeit. Also sprich, es bringt uns einfach nicht weiter, wenn sich die Menschen in irgendwelchen Parlamenten oder anderen Runden gegenseitig beschuldigen, alles falsch gemacht zu haben. Das ist der Wogegen-Modus Deluxe. Also sprich, auch da einzuladen zu einem Wofür, Menschen zu mobilisieren, das, was in der Geschichte auch wieder politisch Menschen mobilisiert hat. Denken wir an den March of Washington 1968, wo die unterschiedlichsten Menschen, Stichwort neue Gruppe bilden, zusammengekommen sind für, klares Wofür, mehr Rechte für alle Bürger und Bürgerinnen. Und genau dieses Wofür in den Menschen loszulösen, das ist doch eigentlich, und dann klickt man ja wieder schon fast visionär, naiv und ne, fülle sämtliche Beschimpfungen ein, die uns dann so entgegengebracht werden, wenn man sagt, ja, das ist die Aufgabe von Politik, weil Politik hat doch ganz naiv gesagt, die zentrale Aufgabe, unser Zusammenleben zu gestalten. Und zwar auf eine möglichst gemeinwohlfördernde, das ist das, worauf man sich in einer Demokratie normalerweise geeinigt hat, Art und Weise. Und das passiert im Moment nicht auf die beste Art und Weise. Und das wiederum ist natürlich dann auch Aufgabe der Zivilgesellschaft, das einzufordern, zum Beispiel über Wahlen.
Mhm. Du hast ja jetzt auch gerade Nelson Mandela angesprochen. Der hat ja eine Politik sehr stark über Emotionen gemacht, oder?
Ja.
Wie kann man denn in Deutschland vielleicht auch über positive Emotionen Politik machen? Ich sag mal, Stichwort Kampagne Habeck ist ja ziemlich gescheitert.
Ja, und da sind wir bei der Rolle der Medien. Kampagne Habeck ist in meiner Analyse, und das ist natürlich nur eine Analyse, und es gibt auch andere Analysen, beziehungsweise auch welche, die das unterstützen, was ich jetzt vielleicht grob einmal zusammenfassen kann, medial kaputt gemacht worden. Also das ist ein ganz klarer Fall von Lobbyismusinteressen, also gezielten Interessen. Ich kann da an der Stelle wunderbar empfehlen, den Podcast von Samira El-Kwazir und Friedemann Karik zum sogenannten Heizungshammer, wo sie sehr schön und anschaulich, tatsächlich auch sehr unterhaltsam, so ein bisschen wie so eine Krimi-True-Crime-Podcast aufgearbeitet, dargestellt haben, wie medial das Ganze demontiert wurde und die Politik, die natürlich nicht nur von Robert Habeck, sondern von vielen anderen ausging, demontiert wurde und damit kaputt gemacht wurde. Und es ist egal, ob wir jetzt irgendein Spiegelcover angucken, wo eben Robert Habeck dann persönlich bei uns im Heizungskeller vorbeikommt, um die Wärmepumpe einzubauen oder die Ölheizung abzubauen, ich weiß nicht genau, oder, ja, also das ist dann kein Scheitern dieser Strategie, sondern ein Scheitern. Deshalb meinte ich eben so, wir müssen gesamtgesellschaftlich drauf gucken und alle gesellschaftlichen AkteurInnen in die Verantwortung nehmen, wo einzelne AkteurInnen dann so quergeschlagen sind, dass auch eine sehr gut und wofür orientierte Politik sich nicht durchsetzen konnte.
Maren, du hast jetzt ziemlich viele Tipps gegeben und natürlich auch einen politischen Ausblick gegeben. Aber vielleicht kannst du nochmal so, hast du drei ganz praktische Dinge, wie man anfangen kann. Also wir hatten jetzt irgendwie wofür und wogegen, dann wofür statt wogegen, such dir deine Gruppe. Hast du vielleicht noch zwei, drei Tipps für Leute, die jetzt im Marketing, in der Buchhaltung sind? Wo sollen die eigentlich irgendwie starten? Was sind so die ersten Steps?
Super gerne. Also das allererste, was total zentral und wichtig ist, ist wirklich sein eigenes Wofür ganz ehrlich zu reflektieren. Und da fängt man am besten natürlich mit sich selbst, bei sich selbst an. Und gleichzeitig, wenn man sich traut, dann auch direkt im Austausch mit anderen Menschen, die einen gut kennen. Was meine ich damit? Zu fragen, was denkst du, was kann ich gut? Wo sollte ich mich einbringen? Und welche anderen Menschen brauche ich dafür? Und wenn ich dieses Wofür, und das ist kein Prozess von einer Stunde oder zwei Tagen, das vielleicht schon mal vorab geschoben, wenn ich das einigermaßen klar habe und einen Startpunkt für mich definiert habe, dann genau diese Menschen zu suchen. Und auch da mit, wo ist meine Gruppe, immer zu gucken, wo ist die Wofür-Gruppe? Also wo sind Menschen, die sich vielleicht schon auf den Weg gemacht haben, die mich mitnehmen, an die Hand nehmen? Wo ist der Bus, der vorbeikommt, in den ich einfach mit reinspringen oder aufspringen kann und gar nicht erst noch erfinden muss? Und das fördert wiederum dieses Gefühl von Selbstwirksamkeit und kann dann auch anderes lostreten.
Wie wichtig ist denn die Selbstwirksamkeit für einen ganz persönlich? Inwiefern macht die einen glücklich? Oder ist es nicht einfach anstrengend, wenn man sich immer wofür und immer engagieren muss?
Es ist anstrengend. Und es ist gleichzeitig auch das Beste, was wir für unser Belohnungssystem und damit unsere Hirngesundheit tun können. Das bedeutet nicht, dass man nicht mehr schläft, nicht mehr isst und keine Freunde mehr trifft. Sondern es bedeutet, in einem gesunden Maß sich für die Dinge einzusetzen, für die man steht. Und genauso in einem gesunden Maß, und ich sage so bewusst gesund, weil das variiert. Dein gesundes Maß ist ein anderes als mein gesundes Maß, ist ein anderes als das von anderen Menschen. Und auch das herauszufinden und zu gucken, wie viel Zeit ihr mit anderen Themen, mit Pause, mit Schlaf, mit Sport, mit Erholung, mit einfach mal in Anführungsstrichen nichts tun, brauche ich, damit ich dann wieder aktiv werden kann.
Ja, also im Endeffekt kommt es doch alles zu dieser Kernfrage, so wer, wenn nicht wir. Ne? Also wir haben es quasi selber in der
Absolut.
Hand. Wir müssen eigentlich nur starten und selbst die Wie geht's dir Frage ist eine politische, weil eben so viele Entscheidungen damit kommen. Mann, es war mega, dass du bei uns zu Gast warst. Ich habe eine Frage zum Abschluss als Neurowissenschaftlerin. Kommt mit Neuralink werden uns da nicht auch viele Dinge vorweggenommen? Also welche Rolle spielt KI oder Neuralink von Elon Musk, dass man sich einfach Chips ins Gehirn pflanzt in der Zukunft, auch sozusagen für solche politischen Fragen?
Also ich sag mal so, wenn ich denke, das Gehirn verstanden zu haben, dann bin ich auf dem Holzweg. Und genau so, denke ich, bin ich davon überzeugt, dass wir niemals unser menschliches Bewusstsein komplett verstehen werden können, geschweige denn so manipulieren wollen, sollen oder können, dass wir unser Menschsein verlieren. Das bedeutet nicht, dass es nicht Gefahren gibt, die von AI und allem, was da gerade passiert, ausgehen. Aber es ist ganz, ganz wichtig, unsere menschliche Natur, und das ist jetzt nicht irgendeine Schönrednerei, sondern eine hohe Anerkennung für dieses tolle Gehirn, was wir alle mit uns rumtragen, und eine hohe Faszination für diese Komplexität, dass wir damit dankbarer und gleichzeitig aber auch wertschätzender umgehen.
Danke. Also mehr Menschlichkeit. Mann, schön, dass du bei uns zu Gast warst. Und an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, ich freue mich riesig, dass ihr dabei wart. Ihr habt gehört, Lubomila war heute nicht dabei. Die war heute auf einem großen Konferenz. Deswegen der Podcast allein mit Maren. Maren und ich kennen uns aber schon ganz lange. Und deswegen, Maren, es war echt super cool, dich da zu haben. Vielen Dank.
Sehr, sehr gern. Danke dir.
Das war Inspiration Gap. Danke fürs Zeitnehmen und Zuhören.
Werbung.
In jeder Folge dieser Staffel geht es um Menschen, die den Mut haben, etwas zu bewegen. Mit einem klaren Ziel, aber ganz unterschiedlichen Werdegängen. Was dabei immer wieder deutlich wird, wer wachsen will, braucht nicht nur gute Ideen, sondern Systeme, die mitwachsen. Prozesse, die nicht bremsen, sondern frei machen fürs Wesentliche. Und genau da setzt Odoo an. Als Partner dieser Staffel und als Plattform für alle, die nicht im Tagesgeschäft stecken bleiben, sondern was bewegen wollen.
Danke an Odoo für die Unterstützung.